will es sehr deutlich sagen. Angesichts der Bedrohungen unserer Freiheit und des Friedens auf unserem Kontinent muss jetzt auch für unsere Verteidigung gelten, whatever it takes.
Whatever it takes, sagt Friedrich Merz. Könnte das auch bedeuten, dass die Wehrpflicht in Deutschland wiederkommt? Es gibt Menschen in der Union, die sehr dafür wären.
Ich würde mit 5.000 Soldatinnen und Soldaten beginnen, aber Zielgröße muss natürlich sein, pro Jahr etwa 15.000 bis 20.000 Soldatinnen und Soldaten in der Wehrpflicht für die Bundeswehr zu generieren.
Das sagt CSU-Politiker Florian Hahn. Und Oberstleutnant Marcel Bonert sagt,
eine Umsetzung der Wehrpflicht unmittelbar und sofort in ganzer Konsequenz, das wäre nicht möglich.
Wir fragen uns heute, braucht Deutschland eine neue Wehrpflicht und wie könnte die überhaupt aussehen?
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Rahel Klein.
Ein aktuelles Thema mit persönlichen Eindrücken und den Hintergründen dazu. Das machen wir bei Unboxing News. Heute ist Donnerstag, der 6. März 2025. Wehrpflicht in Deutschland. Ja oder nein?
Also ich finde auf jeden Fall, dass das nicht nochmal kommen sollte. Ich finde, man sollte das Angebot attraktiver machen.
Wehrpflicht für Männer halte ich auch für ungerecht. Also das klingt doof, aber wenn Wehrpflicht, dann für alle. Wobei ich halt ganz deutlich gegen Wehrpflicht im Allgemeinen bin.
Wehrpflicht ja, weil ich will ja auch, dass Deutschland bleibt so, wie es ist.
Ich bin auf jeden Fall absolut gegen die Wehrpflicht. Ich finde, die jungen Leute vor allem haben sowieso schon in den letzten Jahren mehr als genug gelitten.
Ich sehe uns da nicht mehr in der Verantwortung. Es fühlt sich so an, als wäre der Zug abgefahren.
Die meisten also eher skeptisch bis ablehnend. Aber das war jetzt auch mal nur ein kleiner Eindruck aus Köln. Aktuelle repräsentative Umfragen aus ganz Deutschland, die gibt's gerade nicht. Im Juni letzten Jahres waren in einer YouGov-Umfrage 60% für eine Wehrpflicht. Und er hier ist schon lange bei der Bundeswehr.
Ich bin Ende 1997 in die Bundeswehr eingestellt worden. Das heißt jetzt ungefähr, immer ganz kurz rechnen, im 27. Dienstjahr.
Das ist Marcel Bonert.
Oberstleutnant im Generalstabsdienst in der Bundeswehr und stellvertretender Vorsitzender des Deutschen Bundeswehrverbandes.
Vorstellung kurz und knapp. Wie ist er damals bei der Bundeswehr gelandet?
Bei mir war es tatsächlich so, dass ich schon sehr, sehr lange vor meiner Einstellung in die Bundeswehr zur Bundeswehr wollte. Also es war so ein Kindheitswunsch, der sich ergeben hat aus ganz vielen verschiedenen Facetten. Ich glaube, was so ein bisschen einschneidend war, war, dass ich 1994 Bilder vom Völkermord in Ruanda im Fernsehen gesehen habe und dort gesehen habe, wie eine Truppe die afrikanischen Opfer des Völkermordes dort versucht hat zu bewachen und zu retten. Und das hat mir doch im Kopf so die Vorstellung davon eingepflanzt, dass es auch bewaffneter Kräfte bedarf, um die Welt so ein bisschen friedlicher zu machen und nicht alles so schön und rosarot ist, wie man sich das manchmal vorstellt.
Und als Sie in die Bundeswehr gegangen sind, gab es ja die Wehrpflicht noch. Dann im Laufe, Sie sind jetzt schon viele Jahre dabei, was hat sich für Sie verändert oder auch bei der Bundeswehr verändert, als die Wehrpflicht dann ausgesetzt worden ist? Wie haben Sie das bemerkt?
Das habe ich tatsächlich ganz unmittelbar und konkret bemerkt, weil ich zu dieser Zeit Kompaniechef war in Vorbereitung auf den Afghanistan-Einsatz. Und die Soldatinnen und Soldaten, die nur in Anführungsstrichen Wehrpflichtige waren, die konnte ich einfach nicht mitnehmen. Das war so ein bisschen, so habe ich das tatsächlich empfunden zu dieser Zeit, so ein bisschen Ballast. Und die sind 2010, 2011 mit der Aussetzung der Wehrpflicht sind die einfach verschwunden. Das war für mich erstmal eine Professionalisierung und hat es ein bisschen einfacher gemacht. In der Folge war es dann allerdings schon so, dass man es gespürt hat, weil wir zunehmende Personalprobleme bekommen haben. Also es blieben immer mehr Stellen leer. Wir haben insgesamt in der Bundeswehr die Marketinganstrengungen deutlich vorangetrieben. Und was vielleicht auch noch wichtig ist, dass man so ein bisschen gespürt hat, dass die ganze gesellschaftliche Breite, die vorher in der Bundeswehr war, also alle Interessenlagen, politischen Ausrichtungen, Zielgruppen, jung, alt, Migrationshintergrund, kein Migrationshintergrund, das hat sich so ein bisschen verengt, ist zumindest mein Gefühl.
Und wenn Sie sagen, Sie haben das auch so gemerkt, dass halt an verschiedenen Stellen dann Stellen eben nicht mehr besetzt wurden, dass da Menschen gefehlt haben, als die Wehrpflicht nicht mehr da war, in welchen Bereichen war das vor allem? Also welche Stellen waren dann unbesetzt?
Also wir haben in der Offizierlaufbahn weniger Probleme. Da ist noch eine ganze Menge Zustrom. Eine ganze Menge Menschen sehen, dass das ziemlich attraktiv ist, dass man noch studieren kann in der Bundeswehr, dass bezahlt wird und so weiter. Was uns tatsächlich fehlt in der ganzen Breite sind zum einen Mannschaftssoldatinnen und Soldaten, also unsere unteren ich sag mal, Exekutivorgane, die ganz klassischen Berufe, Panzer fahren, technische Berufe und so weiter. Da ist es eng. Und was auch noch schwierig ist, sind wie überall in der Gesellschaft diese MINT-Berufe. Also ich sag mal im IT-Bereich oder Maschinenbau, Elektrotechnikbereich. Das, was in der Gesellschaft fehlt, das fehlt auch in der Bundeswehr.
Wenn wir mal auf die Zahlen insgesamt gucken, wie viele Soldatinnen und Soldaten fehlen denn gerade in Deutschland?
Ja, 20.000 zu wenig haben wir ungefähr. Wir dümpeln seit vielen Jahren bei 180.000 Soldatinnen und Soldaten rum, wollen auf 203.000 Soldaten kommen. Das heißt, die Lücke ist schon relativ groß, sehen jetzt aber durch die gesamte, ich sag mal, Weltlage, die globale Sicherheitslage, dass wir auch mit diesen 200.000 Soldatinnen und Soldaten nicht auskommen werden, sondern dass wir langfristig eher auf 250.000 oder 260.000 Soldaten schauen müssen. Und die Lücke zwischen dem, was wir haben und dem, was wir benötigen, um auch die Sicherheit Europas sicherzustellen, die wird immer größer.
Und warum ist es so schwierig, neue Leute zu bekommen? Ich meine, das Bewusstsein ist ja schon auch irgendwie da. Für viele hat sich das natürlich verändert. Da könnte man ja denken, dass sich viele dann vielleicht doch denken, ja, dann gehe ich vielleicht doch zur Bundeswehr.
Man kann das in beide Richtungen sehen. Der Angriffskrieg auf die Ukraine hat natürlich eine Zeitenwende ausgelöst. Das erleben wir auch gerade in den ganzen Debatten medial und so weiter wirklich ganz intensiv. Das führt, glaube ich, bei jungen Menschen, die in die Bundeswehr könnten, zu zwei Reaktionen. Nämlich zu den einen, die sagen, okay, ich muss mich hier jetzt einbringen, ich muss was für die Gemeinschaft tun. Vielleicht so einen kleinen, ich sag mal, so einen patriotischen Effekt würde ich es mal nennen, dass man sagt, ne, ich für mein Land. Aber auf der anderen Seite löst das natürlich auch eine ganze Menge Ängste aus bei Menschen. Und die Frage, ja, muss ich vielleicht mal irgendwann in ein Kriegsgebiet an der Ostflanke? So. Also das hat unterschiedliche Konsequenzen. Und was uns natürlich zu schaffen macht, ist insgesamt die demografische Entwicklung in diesem Land. Die macht auch vor der Bundeswehr nicht halt. Es gibt hier und da sicherlich auch Vorurteile, die man gegenüber der Bundeswehr noch hegt. Und ne, das ist eine Blackbox für viele Menschen, die gar nicht so genau wissen, was kommt da auf sie zu, wenn sie in die Bundeswehr hineingehen, auch wenn wir an allen Stellen versuchen, die zu öffnen. Und was sicherlich auch noch dazu kommt, ist, dass es per se nun mal ein entbehrungsreicher Beruf ist. Ja, also, dass ich jetzt nicht so meinen 9-to-5-Job dort habe, in der Regel zumindest. Auch diese Bereiche gibt es in der Bundeswehr. Aber ich muss mit Auslandseinsätzen rechnen, ich muss mit Versetzungen innerhalb Deutschlands rechnen, ich werde an Waffen ausgebildet. Es werden auch in bestimmten Bereichen zumindest ziemliche Härten und ja, eine gewisse Robustheit verlangt. Das muss einem natürlich persönlich auch erstmal liegen.
14 Jahre ist das her, dass der damalige Verteidigungsminister Karl Theodor zu Guttenberg von der CSU diese Entscheidung hier verkündet hat.
Die Pflicht zum Grundwehrdienst wird zum 1. Juli 2011 ausgesetzt.
Ja, und ausgesetzt ist ein wichtiger Punkt dabei. Abgeschafft worden ist die Wehrpflicht nämlich nie. Wie einfach oder schwierig das rein rechtlich wäre, die wieder zu aktivieren und wie die unterschiedlichen Parteien dazu stehen, das hat sich Justus Wolters aus dem Unboxing-News-Team angeschaut. Also da die Wehrpflicht ja nur ausgesetzt wurde, könnte man die dann auch einfach wieder einsetzen?
Ja, man hat die ja 2011 ausgesetzt mit der Begründung, dass man sich in Friedenszeiten befände. Mhm. Und im Gesetz steht aber auch, dass im Spannungs- oder Verteidigungsfall die wieder in Kraft treten könne. Mhm. Aber auch jetzt könnte die schon wieder in Kraft treten, auch ohne, dass dieser Fall eintritt. Es müsste nur eine Gesetzesänderung beschlossen werden. Und dafür bräuchte es nur eine einfache Mehrheit im Bundestag.
Okay, und jetzt reden wir ja bei der Wehrpflicht in ihrer alten Formen nur von einer Wehrpflicht für Männer. Ne? Könnte eine neue Wehrpflicht auch Frauen betreffen?
Unwahrscheinlich. Dafür müsste nämlich das Grundgesetz einmal geändert werden. Und darin steht, dass die Wehrpflicht nur für Männer ab 18 Jahren gilt. Mhm. Und für eine Grundgesetzänderung bräuchte es aber eine Zweidrittelmehrheit. Und es ist richtig schwer vorstellbar, dass man die für dieses Projekt im neuen Bundestag erreicht. Hier ist es viel wahrscheinlicher, dass man auf eine freiwillige Ansprache setzen würde, um auch dann Frauen für den Wehrdienst zu gewinnen.
Okay, also ob eine Wehrpflicht, zumindest für Männer, dann wieder in Kraft tritt oder nicht, ist dann am Ende natürlich eine politische Entscheidung. Aber wie stehen denn die Parteien dazu, aus denen am wahrscheinlichsten die nächste Bundesregierung bestehen wird?
Da muss man unterscheiden zwischen dem, was die Parteien in ihren Wahlprogrammen stehen haben und was sie jetzt nach der Wahl zum Teil fordern. Mhm. CDU, CSU sprechen in ihrem Wahlprogramm von einer aufwachsenden Wehrpflicht.
Was soll das sein?
Da geht es im Kern um ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr für alle. Mhm. Wer die Schule also fertig hat, soll ein verpflichtendes Jahr im Dienste der Gesellschaft leisten. Das könnte man dann auch bei der Bundeswehr machen. Bis für all das aber diese Infrastruktur geschaffen wäre, könnte auch schon vorher bei einer Rückkehr zur Wehrpflicht aufs Tempo gedrückt werden. Das hat zumindest die CSU in Person des verteidigungspolitischen Sprechers Florian Hahn gefordert. Der hat gesagt, Noch dieses Jahr sollen die ersten Wehrpflichtigen durch die Kasernentore schreiten.
Okay, das hat er sich zumindest gewünscht. Wie sieht es bei der SPD aus?
Auch die sagen, ja, wir brauchen mehr Nachwuchs bei der Bundeswehr. Es geht aber nicht um einen Pflichtdienst. Mhm. Noch Verteidigungsminister Boris Pistorius hat schon vor dem Ampelbruch einmal einen Vorschlag gemacht. Demnach sollten alle potenziellen Wehrdienstleistenden, auch Frauen, einen Fragebogen bekommen, um zu schauen, ob sie wehrdiensttauglich wären. Alle angeschriebenen Männer wären dann dazu verpflichtet gewesen, darauf zu antworten. Frauen hätten antworten können, müssten aber nicht. Alle geeigneten Menschen würden dann zur Musterung eingeladen werden. Und ob man dieser Einladung dann aber wiederum folgt, wäre wieder freiwillig.
Okay. Und wie steht die mögliche neue Opposition zur Wehrpflicht?
Die AfD als stärkste Oppositionspartei will, dass die Pflicht wieder in Kraft tritt. Die Linke bildet dazu das Gegenstück, wie die Bundesvorsitzende der Partei Ines Schwertner erklärt.
Jetzt wieder diesen Rückschritt zu gehen und eben unsere Jugend dahin zu bringen, wo wir eigentlich vor 20 Jahren einmal waren und das auch für absolut unnütz befunden haben, das wäre ein absoluter Rückschritt, damit machen wir nicht mit.
Und dann sind da noch die Grünen, die wollen auch keine Wehrpflicht, aber die sehen auf jeden Fall auch Bedarf, mehr Nachwuchs in die Bundeswehr zu bekommen.
Also, wenn Union und SPD die nächste Bundesregierung stellen sollten, dann könnten die mit ihrer Mehrheit im Bundestag die Wehrpflicht wieder einführen. Ob sie das auch wollen, ist eine andere Frage. Auch weil Verteidigungsminister Boris Pistorius von der SPD wiederholt gesagt hat, das ginge von der Infrastruktur her gar nicht. Was sagt Oberstleutnant Marcel Bonert dazu?
Eine Umsetzung der Wehrpflicht unmittelbar und sofort in ganzer Konsequenz, das wäre nicht möglich. Wir haben, als die Wehrpflicht 2010, 2011 ausgesetzt wurde, ungefähr 25.000 Menschen in der Bundeswehr, die im weitesten Sinne mit der Wehrpflicht befasst waren. Also Wehrerfassung, Reiseersatzämter, Ausbildung und so weiter. Die haben wir dort rausgezogen und haben die in andere Bereiche der Bundeswehr gepackt, an denen wir die auch sicher oder ganz dringend benötigt haben zu dieser Zeit. So. Das heißt, jetzt zu sagen, ab sofort gilt wieder die Wehrpflicht in voller Breite oder in voller Durchsetzung, das wird nicht funktionieren, sondern es wird immer eine kontingentierte Wehrpflicht sein. Also wir teilen da das, was Boris Pistorius einschränkt. Die Bundeswehr ist nicht bereit, eine riesige Anzahl von Menschen unmittelbar aufzunehmen. Wir haben weder die Ausrüstung, noch die Infrastruktur, noch die Waffen, noch die Kleidung. Und wir müssen sie eben auch sinnvoll beschäftigen. Jetzt einfach nur quantitativ viele Menschen in die Bundeswehr zu bekommen, wird ja nicht ausreichen. Und deswegen wird es immer so sein, dass es nur eine bestimmte Anzahl von Menschen betrifft. Ja, die Idee von Boris Pistorius ist ja zu sagen, wir schreiben einen kompletten Jahrgang an, 700.000 bis 800.000 Menschen, von denen müssen dann die Männer antworten, die Frauen dürfen antworten und dann hätten wir vielleicht so 400.000 Antworten. Man rechnet also mit 350.000 Männern, die antworten, jungen Männern und 50.000 Frauen. Von denen würde man dann 40.000 zu einem Auswahlgespräch einladen und das Ziel wäre in diesem Jahr, Mitte des Jahres, 5.000 Menschen zusätzlich in die Bundeswehr zu bekommen als Basiswehrdienstleistende, wie das heißt. So, das wäre ein Ansatzpunkt, also ein kleines Puzzleteil. Und wir als Verband fordern, dass man das zügig steigert. Also 5.000 in diesem Jahr in Ordnung. Aber um auf die Zahlen zu kommen, die wir benötigen, um kriegstüchtig und wehrbereit und auch in der Lage zu sein, Russland abzuschrecken, also um das zu werden, müssen wir natürlich diese Zahl über die nächsten Jahre deutlich steigern.
Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, Sie sagen, okay, man kann das erstmal mit einer Freiwilligkeit probieren, aber eben wirklich aktiv dann auch anschreiben und gucken, dass sich Menschen dafür interessieren, sich damit auseinandersetzen. Und wenn das nicht reicht, wenn wir nicht genügend Menschen dadurch mobilisieren, dann müsste es dann doch eine Verpflichtung geben.
Wir müssen halt verstehen, dass wir als Land uns schon eine ganze Weile nicht mehr im Frieden befinden, sondern in einem Zwischenzustand zwischen Frieden und Krieg. Also wir sind auch nicht im Krieg, aber wir sind in einer hybriden Phase, die sich zwischen diesen beiden Polen, Frieden und Krieg, befindet, in einer Krise. Wo genau wir auf dieser Krise stehen, das ist gar nicht so leicht zu sagen, weil die Angriffe, die auch schon auf unser Land erfolgen, die verlaufen subtil, also so ein bisschen unterhalb dessen, was man klar zuordnen und eindeutig zum Beispiel Russland zuschreiben kann. Ja, das sind Cyberangriffe, das ist Desinformationskrieg, das sind Sabotage und Spionage etc. Das führt ganz deutlich zu der Erkenntnis, dass wir hier unter Beschuss sind und das sicherlich auch nicht zufällig passiert und das passiert ja auch anderen NATO-Partnern. Und wir rechnen damit, dass Russland über die Ukraine hinaus das Baltikum zum Beispiel im Blick hat. Und das sind nun mal NATO-Partner. Und wenn das Baltikum angegriffen würde, dann wären wir als Deutschland genauso wie die 31 anderen NATO-Staaten verpflichtet, dort zur Seite zu stehen. So. Und die NATO sagt uns, für das, was wir dort von euch fordern, brauchen wir ungefähr 460.000 Soldatinnen und Soldaten ad hoc, also kaltstartfähig sofort. Wir rechnen so ein bisschen, ne, von diesen 460.000, das müssen nicht alles Aktive sein, das sind vielleicht 250.000 Aktive. Und die anderen 200.000 oder 210.000 wären Reservisten und Reservistinnen, also Menschen, die ganz normal da draußen ihrem Beruf nachgehen und dann zu einem Zeitpunkt X zügig eingezogen werden könnten. Aber um das zu erreichen, um unseren NATO-Verpflichtungen gerecht zu werden, um Russland abzuschrecken oder auch vielleicht China und wer da noch, ne, Nordkorea, Iran, wer uns da noch bedroht, werden wir über verpflichtende Anteile nicht umrumkommen. Da bin ich fest von überzeugt. Wir können jetzt nochmal in der Freiwilligkeit, die schon eine ganze Weile nicht funktioniert, wir haben 20.000 Soldatinnen und Soldaten zu wenig, da können wir nochmal neue Methoden wählen und werden kurz- und mittelfristig vielleicht auch mehr Soldatinnen und Soldaten erreichen. Um diese Zahlen, die die NATO von uns fordert, zu erreichen, müssen wir aber deutlich mehr hochschrauben. Und da bin ich persönlich fest von überzeugt, dass Freiwilligkeit da nicht reichen wird.
Jetzt kann man sich natürlich fragen, wenn man eine Wehrpflicht wieder hätte oder einen Wehrdienst, wäre das überhaupt nachhaltig? Weil die Wehrpflichtigen würden ja auch nicht automatisch dann zu Berufssoldaten, ne? Und die braucht man ja dann eigentlich auch mehr, oder?
Was man verstehen muss, ist, dass wir eine Zeitenwende haben, die uns als Deutschland auch in eine ganz andere Rolle bringt, als das noch in Zeiten des Kalten Krieges der Fall war. Wir sind keine Frontnation mehr. Früher verlief der Clash einmal von Nord nach Süd durch Deutschland. Wir hatten auf der einen Seite die NATO, auf der anderen Seite den Warschauer Pakt mit Ost- und Westdeutschland. Und wenn es zu einer Eskalation gekommen wäre, wären wir hier genau an der Stelle gewesen, an der der Krieg eskaliert und sich in ganzer Breite auswirkt. So. Jetzt liegt die Front an der Ostflanke. Also wir sind hier irgendwo im Baltikum, wo es, wenn es zu einer Eskalation käme, wo es Truppen benötigen würde. Und wenn dieser Konflikt scharf geschaltet würde, dann wäre es so, dass die professionellen Soldaten der Bundeswehr sich Richtung Ostflanke bewegen würden. Und wir hierzulande die Menschen brauchen, die unsere, zum Beispiel, wir nennen das verteidigungskritische Infrastruktur, bewachen. Ja, also die dafür sorgen, dass Energiekraftwerke zum Beispiel oder Wasserkraftwerke bewacht werden. Wir brauchen Menschen, die Verkehr leiten, denn wir werden riesige Truppenbewegungen alliierter Verbände durch unser Land sehen, auf unserem Autobahnnetz, auf unserem Schienennetz, auf unseren Häfen, Flughäfen und so weiter. Das muss alles koordiniert und geleitet werden. Diese Menschen, die hier durchrauschen über viele Monate, viele hunderttausend Soldatinnen und Soldaten Richtung Ostflanke, die müssen alle versorgt werden. Die brauchen Sanitäreinrichtungen, die brauchen sanitätsdienstliche Unterstützung, die brauchen Instandsetzungen, die müssen übernachten können und so weiter. Und das sind Dinge, für die wir Soldatinnen und Soldaten brauchen, die nur, ich nenne es mal, angebrütet sind. Und dieser Basiswehrdienst, den Boris Pistorius vorgeschlagen hat, der geht davon aus, dass es Soldatinnen und Soldaten gibt, die nur 6 Monate ausgebildet wurden für genau diese Tätigkeiten. Die müssen also, etwas übertrieben gesagt, wissen, wie man Streife läuft, wie man einen Bereich absichert, wo bei der Waffe das gefährliche Ende ist. Und dann kann man die dann schon einsetzen. Wir haben nicht die Zeit, jetzt Soldatinnen und Soldaten über Jahre auszubilden, weil wir auf eine Stärke anwachsen müssen, die deutlich über dem liegt, was wir derzeit in der Bundeswehr haben.
Also, wenn Deutschland die NATO-Anforderungen erfüllen will, dann braucht es deutlich mehr Soldatinnen und Soldaten. Eine Wehrpflicht, wie es die bis 2011 gab, wäre rein von der Infrastruktur her wahrscheinlich nicht so schnell umzusetzen. Aber ob es bei einer Freiwilligkeit bleibt oder ob dann doch ein Pflichtmodell kommt, das werden wir sehen. Das war Unboxing News für heute. Das Team: Mathis Dierkes, Justus Wolters, Norman Wollmacher und ich, Rahel Klein. Habt ihr Unboxing News schon abonniert? Macht das gern, dann verpasst ihr keine Folge. Und unter unboxingnews@deutschlandradio.de könnt ihr uns auch gern Feedback oder Themenwünsche schicken. Danke fürs Zuhören. Bis morgen.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag in der Deutschlandfunk-App.